Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Sie ist fast so groß wie das Saarland, aber weitgehend unbewohnt. Die Halbinsel Coburg im nördlichen Australien ist ein seltenes Stück unberührte Natur. Selbst hier jedoch findet man Spuren der Kolonialgeschichte. 1838 bis 49 siedelten britische Soldaten an der Küste. 1845 kam der deutsche Naturforscher Ludwig Leichhardt vorbei, ehe er für immer im Outback verschwand. Diesen entlegenen Ort hat nun die Klangkünstlerin Kirsten Rehse bereist und dabei ein akustisches Reisetagebuch geführt. In Fieldlock Coburg umkreist Rehse verschiedene Formen von Wissen. Erfahrungswissen, indigenes Wissen, Naturwissenschaft, Wissen, das über Klang transportiert wird. Die Künstlerin verbindet ihre Reflexionen mit Field Recordings, O-Tönen und Archivaufnahmen. Parallel entstand die Komposition Coburg Netz für das Ensemble Adapter. Damit eröffnete gestern Abend das Festival Memories in Music in der Berliner Akademie der Künste, natürlich digital. Der Stream ist immer noch zu sehen auf dem YouTube-Kanal der Akademie. Kirsten Rehse, geboren 1968 in Kiel, ist Komponistin und Klangkünstlerin. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Musiken, Installationen und Audio-Walks für Landschaften und für den urbanen Außenraum. Sie arbeitet mit dokumentarischem und mit archivarischem Material. Dabei thematisiert sie die Aura und die Historizität von medialen Instrumenten. Hören Sie als Ursendung Fieldlock Coburg von Kirsten Rehse.
Hallo, ich bin Kirsten Rehse, Komponistin und Klangkünstlerin, geboren in Kiel, wo ich aber nie gelebt habe. 1974, mit 6 Jahren, bin ich mit meinen Eltern und Geschwistern nach Hongkong gezogen, damals noch britische Kolonie. 1979, als ich 11 war, lebten wir ein Jahr in den Philippinen, in der Stadt Davao, auf der südlichsten Insel Mindanao, in einfachsten Verhältnissen. Hier hören wir Klänge aus Mindanao. Ich habe sie mit meinem ersten Soundrecorder, einem Kassettengerät, aufgenommen. Davao ist nur ca. 800 Kilometer von der australischen Halbinsel Coburg entfernt und damit näher als die Hauptstadt Australiens. Daran musste ich denken, als ich dort von einem kleinen Felsen aus mein Unterwassermikrofon ins Meer tunkte und nach Norden schaute. Die Reise nach Coburg unternahm ich gemeinsam mit 2 australischen Künstlerinnen. Wir gingen aus von der Expedition des deutschen Naturwissenschaftlers Ludwig Leichhardt, der 1845 eine 4000 Kilometer lange Inlandsdurchquerung Australiens unternahm. Wir besuchten die britische Garnisonssiedlung, die sein Ziel gewesen war. Wir wollten den Ort erfahren, an dem sich viele koloniale Ereignisse angesammelt hatten, wo aber vor allem indigene Geschichte und ökologische Zusammenhänge präsent sind. Für mich stand im Mittelpunkt die Frage, wie Klang Wissen vermittelt. Über das Hören an einem bestimmten Ort, über das Zuhören in Gesprächen, über das Hineinhören in die Klänge anderer Lebewesen und Landschaften. Das Hydrophon nimmt auch den Wind auf, der über die Felsen weht. Dokumentieren Audioaufnahmen, Hören, Wissen und Erfahrungen. Von Darwin aus führt die 600 Kilometer lange Route zu Coburg Peninsula durch den Kakadu-Nationalpark und durch Arnhem Land. Die erste Nacht verbringen wir auf einem Campingplatz vor den Toren Kakadus. Wir schlafen unter einem Moskitonetz, aufgehängt an einem Baum. Das Schlafen auf dem Boden und unter freiem Himmel wird sich für mich als die Offenbarung der Reise herausstellen. Bei diesem ersten Mal fühle ich mich jedoch unwohl, schutzlos, ängstlich. Nach 2 Stunden ist das Gefühl des Ausgeliefertseins weg und ich lausche der Nacht. Der Klang der Zikaden prallt in sich überlagernden Rhythmen auf den der Rasensprenger. Morgengrauen, das unendlich lang hörbare Heran- und Wegfahren der vereinzelten Trucks auf den hier noch asphaltierten Straßen. Im Bovali-Besucherzentrum des Kakadu-Nationalparks ist ein Geigerzähler ausgestellt. In den 1950er Jahren begann in dieser Gegend der Uranabbau. Zwischen Minenbesitzern, australischer Regierung und den Aboriginal Traditional Owners gab es immer wieder heftige Auseinandersetzungen über Landrechte. Kakadu wird Stone Country genannt, weil die Landschaft von Felsformationen durchzogen ist. Wie wichtig dieses Gebiet für viele verschiedene indigene Tribes und Sprachgruppen war und ist, davon zeugen hunderte von Felsmalereien in dieser Region. Sie sind bis zu 27.000 Jahre alt. An der Burunkui Eng Bang Bang Rock Art Site gehe ich die Holztreppen an den Felsen entlang. Die Malereien wirken eher unspektakulär und zart, eher skizziert, wenn auch sehr detailreich. Die Figuren, Menschen, Tiere, mythische Wesen erscheinen lebendig und zeitlos zugleich. Die Zeitlosigkeit hängt mit der Stille hier zusammen und mit dem Wind. Diese Stille im Hintergrund kann man nicht aufnehmen. Sie durchdringt alle Sinne. Der konstant windende Wind klingt auf meinen Aufnahmen wie weißes Rauschen, mal leise grisselnd, mal aggressiver. Die Stille und der Klang des Windes verbinden sich mit dem Eigenrauschen des Aufnahmegeräts. Die binauralen Mikros in meinen Ohren nehmen auch meinen Atem auf. Jemand ist da, anwesend, sagt die Aufnahme. Ich bin da.
Next to me, we have some handprints. These are ones where you got to put your hand against the wall, put your pigment in your mouth, and spit it all over your
Ein Guide doziert vor seiner Touristengruppe, weiße Australier.
We are part of this country. All right, this is where we're from. Next to that, you've also got.
Wir stellen sich Fragen über die Vermittlung von Kultur. Wie viel ist möglich? Wie viel ist sinnvoll?
So we are looking at content art, and that is done in the X-ray style of artwork.
Es geht unter anderem um einen Spirit, Nabulwinjubulwing, der nicht fotografiert werden darf, weil von ihm böse Kräfte ausgehen.
And he has asked us not to photograph this because this guy is a really bad spirit. And because of that,
In der indigenen Kultur dürfen bestimmte Bilder nur von wenigen gesehen werden. Es gibt Lieder und Tänze, nur für Männer und nur für Frauen, nur für Alte oder Junge. Wissen und Wissensvermittlung sind immer kontextualisiert. An einem der Felsen ist Namakon abgebildet, ein Blitzwesen mit Insektenfühlern. Es erscheint in der Regen- und Sturmsaison zusammen mit seinen Kindern, Grashüpfern in herausstechender orange-blauer Färbung. Peter Sida Effibgera ist ihr wissenschaftlicher Name. In einer der lokalen Sprachen heißen sie Aljur und populärwissenschaftlich Leichhards Grashüpfer. Weil Ludwig Leichhardt sie als erster Europäer auf dem Ahnenplateau gesehen hatte und zeichnete. Cahill's Crossing über den East Alligator River. Die Flussläufe sind die natürlichen Barrieren dieser Landschaft. In der Wet Season werden sie zu unpassierbaren, reißenden Strömen. Nun ist Dry Season. Außerdem haben wir Klimawandel. Der Jeep fährt völlig problemlos durch den Fluss. Es gibt auch keine Krokodile, wofür diese Stelle eigentlich berühmt-berüchtigt ist. Dies ist die Grenze zu Arnhemland. Wikipedia nennt es ein anderes Land. Um es zu besuchen bzw. zu durchfahren, braucht man eine Genehmigung. Aus einem Kanister füllen wir Benzin nach. Nur niedrig aromatisches Opalbenzin ist hier erlaubt, warnt ein Schild, um die Jugendlichen vor der weit verbreiteten Benzinschmuggelei zu schützen. Ab hier alles Dirt Roads. Obwohl es nur eine Hauptstraße gen Norden gibt, Unnamed Road heißt sie auf dem Navi, das bald keine Funkverbindung mehr hat, verfahren wir uns fast an einer der unbeschilderten Abzweigungen. Es ist verboten, irgendwo zu halten. Das Gefühl, hier gar nicht sein zu dürfen. Mikrofon als Sensor, das seismografisch alle Schlaglöcher aufnimmt. Am Nachmittag haben wir den Garrick Gunak Barlu Nationalpark auf der Coburg-Halbinsel erreicht. Im kleinen Besucherzentrum gibt es eine altmodische Ausstellung mit historischen und naturkundlichen Schautafeln und Objekten. Die Deckenventilatoren ticken.
Now for Larrakia Gulamargan, that's my tribe. Mm-hmm. It's in Darwin.
Hier treffe ich Robbie Risk, einen jungen Ranger aus der Sprachgruppe der Larrakia um die Gegend von Darwin. Ludwig Leichhardt begegnete auf dem letzten Teil seines Fußmarschs exakt durch die Gegend, die wir gerade abgefahren haben, indigenen Australiern aus vielen verschiedenen Sprachgruppen. Wie verstanden sie sich untereinander, damals und heute?
A lot of the language there I know of, like, you know, for food and for animals, is quite different to the animals here. So crocodile for here is Mignage, and where my country for crocodiles is a saltwater crocodile, it's Dungalaba. So it's like way different. So, but you know, we sort of understand just from learning from each other. Mm-hmm. Yeah. But you know, there's also languages.
Sollten denn nicht die weißen European Descent Australia am besten auch eine Aboriginal Sprache lernen?
Yeah, definitely. Definitely.
Wir reden weiter über Sprache, über Naming, wie Orte und Pflanzen nach Entdeckern benannt werden. Zum Beispiel die Leichhardt-Pinie. Auf diesem Baum hat Robbie als Kind gespielt.
Little petals on the flower, but just tiny petals.
Leichhardt erzählt in seinem Journal of an Overland Expedition to Port Essington, wie die Einheimischen seine völlig ausgemergelte Truppe mit Nahrungsmitteln versorgt hatten. Ich frage Robbie nach Früchten und Pflanzen, die im Journal beschrieben sind.
And it will go to slop, so when you walk in, it'll go mush up in your feet. I don't like walking underneath them trees, yeah, because they just. But you can eat them as well, apparently. I've never eaten them.
Um die Ruinen der kolonialen Siedlung Victoria zu besuchen, muss man einen Tagesausflug mit einem Boot buchen. Die Port Essington-Bucht wurde schon Anfang der 1970er Jahre unter Schutz gestellt. Es gibt hier heute ein einzigartig vielfältiges, intaktes Meeresleben. Und die wenigen Touristen, die den Nationalpark besuchen dürfen, kommen meistens zum Fischen. Wir teilen unser Boot mit einem älteren Ehepaar, das heute einen großen Fang machen will. Die Gruppe quatscht, Yarning, erzählen, Geschichten austauschen. In australischem Englisch in einem Twang, in dem ich eine Ähnlichkeit zum Klang der Aboriginal-Sprachen höre. Bilde ich mir das ein? Does it come from the land? Prägt die Landschaft die Sprache? Travis, unser Bootsführer und Guide, steuert zunächst einen sogenannten Middenstrand an. Die frühere Bevölkerung traf sich hier zum Essen. Bei den Mangroven befindet sich eine riesige Düne aus über Jahrzehnte, möglicherweise über Jahrhunderte, aufgetürmten Muschelschalen. Im knietiefen Wasser, mit nur einem Netz, fängt Travis in wenigen Minuten den nötigen Vorrat an kleinen Köderfischen. Wir tragen den Eimer mit den zappelnden Fischen zurück zum Boot. Dann ankern wir mitten auf der großen Bucht. Etwas widerstrebend nehme ich, wie die anderen, eine Angelrute in die Hand und habe wenig später einen 2 Meter langen Hai an der Leine. Überfluss. Wir passieren Record Point, eine kleine Landspitze aus Sand, wo 1824 ein gewisser Captain Bremer die britische Flagge hisste, eine Flasche und datierte Münzen verbuddelte und damit 2000 Meilen der Nordküste Australiens für die Briten beanspruchte. Das Recht der Landnahme begründeten sie, indem sie den Kontinent für unbewohnt erklärten. Terra Nullius. Die Ruinen von Victoria liegen auf einem heute dicht bewaldeten Felsplateau. Die Fläche der einstigen Garnisonssiedlung kann man auf einem schmalen Weg in circa 50 Minuten umrunden. Viel ist nicht übrig, nur ein paar Mauern und herumliegende Ziegelsteine. Die Siedlung bestand nur 11 Jahre. Als Gründe dafür nennen schon zeitgenössische Berichte das bedrückende Klima, ausbleibender Handel, Einsamkeit, Monotonie, Depression und Krankheit. Nur alle paar Monate legte damals ein Schiff an, manchmal auch nur eines im Jahr. Travis ist äußerst knowledgeable. Er kennt nicht nur die besten Orte zum Fischen und weiß über Kolonialgeschichte Bescheid, sondern auch über indigenes Wissen, auch Botanik. Er weist auf Pflanzen hin, die nur in wenigen ökologischen Korridoren wachsen. Geologie. Und Zoologie. In einer Ruine befindet sich ein riesiges Blätternest des australischen Buschhuhns. Es ist bekannt, dass manchmal seit 500 Jahren Generationen von Chooks an derselben Stelle ihr Nest bauen. Von einigen Gebäuden ist noch der mit Ziegeln ausgelegte Grundriss zu erkennen, so vom Krankenhaus. Ungefähr ein Fünftel der in Victoria lebenden Engländer starb über die Jahre an Fieber. Man glaubte, dass schlechte Luft dies verursache. Als Leichhardt 1845 nach seiner 18-monatigen Australien-Durchquerung mit seinen Begleitern völlig erschöpft hier eintraf, blieb er 3 Monate. Er versuchte in dieser Zeit, die Verantwortlichen zu überzeugen, dass das Fieber mehr mit Mücken zu tun habe als mit angeblich schlechter Luft. Im noch vorhandenen Schornsteinschacht der Krankenhausküche liegen alte Münzen. Die Enge des Raums reflektiert die Stille. Komprimiertes Rauschen. Nullius. Terra Nullius. Die eigenen Projektionen werden zurückgespiegelt. Wir kommen an den Ruinen der Häuser der einfachen Soldaten vorbei. Cornwall Cottages mit Feuerstelle und Schornstein. In diesem Klima. Sie wollten hier nicht sein. Wir stoßen auf ein großes, verrostetes Eisenobjekt. Ein Wasserbehälter, wie Travis meint. So wie sie wahrscheinlich in England von Kindern hergestellt wurden. Nur 5-, 6-, 7-Jährige hätten hineingepasst. Und er stellt sich vor, wie laut das Klopfen des Schmiedehammers in dem dunklen Behälter geklungen haben muss. Der Ausflug nach Victoria liegt genau in der Mitte unseres 8 Tage dauernden Fieldtrips. 8 Tage. Zu kurz, um wirklich etwas zu erfahren, hatte ich gedacht. Aber ich erlebe es anders. Die Tage und Nächte sind so angefüllt mit Eindrücken. Eindrücke, die ich am Morgen unseres letzten Tages auf Coburg ins Aufnahmegerät spreche. Ich gehe am offenen Meer entlang.
I'm walking on the beach. The sun has just risen.
Ich beschreibe, was ich sehe oder nicht sehe.
Looking at the crocodiles, we haven't seen any yet.
Die Krokodile, die ich nicht gesehen hatte, trotz aller Warnungen vor ihnen. Trotz der sehr beeindruckenden Abdrücke ihres Schwanzes im Sand.
I wasn't so interested in seeing them because it seemed a bit touristy to be on the lookout for them.
Ich finde ein netzartiges Gewebe und frage mich, ob es natürlich ist oder aus Plastik.
And I actually can't tell if it is a net or if it is something natural. I actually think it's a net, so I'm just going to take it.
Später stellt es sich doch als natürlich heraus. Eine Art Schwamm. Wenn etwas natürlich ist, darf man es nicht vom Strand wegnehmen. Wäre ein Netz aus Plastik, das schon so von der Natur verändert wurde, nicht auch Natur? Ich berichte über die Erfahrung der Nacht, die mich, ich sagte es schon, eigentlich am meisten beeindruckte auf der Reise. Jede Nacht lag ich da, schaute durch das Netz in den Himmel.
Saw the Milky Way, saw all the stars.
Sah die Milchstraße.
Last night I heard certain birds that you don't hear during the day, just once or twice. The insects were completely different than the other night, and there was one kind of insect probably which was again very, very high and very minute, small sounds like twinkling. Delicate, very thin, overlaying sounds. But this one was moving around. So it was close to me and then it slowly moved away. And it had this, it was very magical. Das Hören wurde immer größer, weiter, differenzierter. Diese winzigen Tiere antworteten einander. Das Signal eines Lebewesens kam von einem präzisen Punkt im Raum und dann reagierte ein anderes. Auch diese Aufnahme, die eigentlich so leise ist, so unspektakulär, erfährt im Hören eine immer feinere Auflösung. Und sogar jetzt, heute, beim Zurückhören, verdichtet sich alles auf einen gebündelten Moment, den stillsten Moment, der sich öffnet und immer reichhaltiger wird.
Weiter hinter der Düne spazierend, berichte ich von der Begegnung mit einem Tier, das ich am frühen Abend des vorigen Tages nur gehört und ganz kurz gesehen hatte, aber dessen Präsenz ich deutlich spürte. Es musste ein Bantang gewesen sein, ein Nachfahre eines der 20 Büffeltiere, die 1849 aus Timor importiert worden waren. Sie sind in Asien inzwischen fast ausgestorben und hier deswegen geschützt, obwohl sie als große Huftiere das sensible Ökosystem stören.
I saw it in the distance and it made the most astonishing sound, namely something like between a car honk and a loud single goose call, but very, very loud. And actually I was scared.
Das Unheimliche, and der Respekt vor der Natur.
It had something very powerful, and it was warning its mates.
Das Tier warnte seine Mates, dass etwas da war, und das war ich.
There and something was me, so I was a bit anxious.
ein Hydrophon in einem Baumstamm. Am frühen Abend besuchen wir das Sumpfgebiet. Umgeben von matschiger Erde, aufgewühlt von Wildschweinen und Bantanks, eine Lagune mit Gänsen, Kranichen und vielen anderen Wasservögeln. Und nun eine Archivaufnahme von 1948, Bird Life on a Swamp in Arnhem Land. Es ist erstaunlich, dass es dieses frühe Audiodokument gibt. Es stammt von der American-Australian Scientific Expedition und wurde bei Gunbalanya kurz hinter Cahill's Crossing aufgenommen, ganz in der Nähe, wo wir auch gewesen waren. Es gibt sogar eine Beschreibung der Aufnahmesituation. Peaceful sei es gewesen. Wenn ich die Aufnahme höre, die Dichte der Tierlaute und das Rauschen und Kratzen des Drahttongerätes, kann ich das nicht nachvollziehen. Wohl aber aus der eigenen Erfahrung dieser Landschaft.
In the lagoon at evening, when the last glow of the sun made satin of the water and the wind stood still, was the day's best hour. Down there at the big billabong, there was a feeling of being part of a quest that was wider and more real than anything you could seek for in a city. And there was no sense of urgency in need or time. There was a balm and essence I have not felt before. Or since.
Zurück in Darwin, in Mangt, dem Kunst- und Naturkundemuseum der Northern Territory. In einer Vitrine ist Leichhardts Grashüpfer ausgestellt. Aufgespießt wie alle Insektenexponate. Wir haben ihn nicht gesehen auf unserer Reise, nur auf den Felszeichnungen. Er lebt auch nur an wenigen Orten, sogar nur auf einer Pflanze. Und oft wird er für viele Jahre oder Jahrzehnte gar nicht gesichtet. Übrigens ist der Grashüpfer, soweit man weiß, stumm. Vor dem Museumsgebäude sitzen Aboriginal People, Männer, die singen und Clapsticks spielen. Am Mindel Beach bin ich mit Keith Risk verabredet, dem Vater von Robbie Risk. Keith Risk ist ein prominenter Ältester der Larrakia. Und es war Robbies Vorschlag, dass ich ihn treffe, um unser Gespräch über Pflanzen und Tiere out bush fortzuführen, weil er am besten Bescheid weiß. Allerdings müsse man vorher auschecken, ob Keith denn mit mir sprechen wolle. Den Ort hat Keith vorgeschlagen. Ich bin zu früh. Schaue mich um in diesem städtischen Strand und Park. Auf dem Rasen stehen Schilder. Hier befindet sich eine Larrakia-Grabstätte. Graben verboten. An einigen Bänken halten sich Obdachlose auf. Der Klang ihrer Aboriginal-Sprache erinnert mich an Cebuano in den Philippinen und daran, wie nah wir hier in der Darwiner Bucht Südostasien sind. Dann kommt Keith. Er kennt Leichhardt natürlich.
Is that the one that came up from Queensland, went in the Gulf and come around?
Yeah, he's the first one to do the inland, first European.
Yeah, and to do the inland. I've got it on my computer.
Er hat sich schon früher eine interaktive Karte mit allen Campgrounds der Expedition heruntergeladen.
And it pulls up, and you just click on it, and it tells you on the spot exactly, because he's taken his sextant out, and he's given the coordinates, and it shows exactly.
In seinem Journal schrieb Leichhardt immer wieder begeistert von Alamour, ein Nahrungsmittel, das ihm bei seiner Durchquerung der Kakadu-Gegend angeboten wurde. Bisher hatte mir noch keiner sagen können, um was für eine Frucht es sich gehandelt haben mag. Aber Keith hat eine Idee.
It's called Bowitch in this country, but it goes right through Kakadu. Yeah. And it's very hard to see, but it's just got one stem that comes up and it'll have a purple flower. And when you get one, you look where the flower is and it points to the next one. And then that will point to the next one. So you look where the flower is because it's pointing. Maybe for pollination, I don't know, but we always look for the flower. Look over there, you'll find the next one. That will grow about
Keith
that
spricht
big,
immer konkret und spezifisch. Ausgehend von dem Blick über die Bucht, zeigt er, wo wichtige Zeremonienstätten gewesen sind und wo die Schiffswerft liegt, wo er gearbeitet hat und als Gewerkschafter aktiv war. Er zeigt, wo früher andere Pflanzen wuchsen und wo sie noch zu finden sind. Früchte, Wurzeln, Beeren, Fische und Krabben, Muscheln, ihre Saison, ihr Aussehen, ihr Geschmack. Es gibt unendlich viel Buschtackernahrung, nur ist sie immer schwerer zu finden. Hier am Strand gab es zum Beispiel Schildkröten.
The turtle on this beach would have been coming up. There would have been a lot of food for long here, where they lay their eggs, and Aboriginal people go along and just get their 8 or 10, whatever, because they'd lay probably 80
Von 80 Schildkröteneiern neben Aboriginal people nur 8 oder 10. Genug für eine Mahlzeit. Ich stelle Keith die Frage, ob die Leichhardt Pine einen anderen Namen bekommen sollte. Auch ob die Holzproben zurückgegeben werden sollten, die Leichhardt nach Europa geschickt hatte und die nun im Botanischen Garten in Berlin lagern. Aber dies stört ihn nicht.
I don't know, like it's Leichhardt Pine, it's, you know, it don't really bother me, but well, there's a Latin name for everything and then we have our local names, you know.
Gegen Ende unseres fast zweistündigen Gesprächs erläutert Keith die Bedeutung des Verhältnisses von sogenannten Dreamings zum Land der jeweiligen Aboriginal Owners.
Your dreamings are your stories, and as you travel through the land, those dreamings are telling you where the water is, because there's a dreaming for that water, or where that food is. So it protects you. Those dreamings are yours. The other people don't know it, and you can go throughout your country if you know your dreamings. You can go anywhere in your country, and that will look after you. It won't hurt because it's telling you where the food is, where the water is, at certain times of the year, and all this sort of stuff, you know, so it's important. A lot of those stories are gone because of integration and everything, but we still know a lot of our dreamings, not all of them.
Vieles von diesem Wissen ist noch vorhanden und wird weitergegeben. Vieles ist verschwunden, wegen der Integration, aber auch wegen der Genozide an der ursprünglichen Bevölkerung.
And it's genocide.
Dann bieten Keith und seine Frau an, mich im Auto mitzunehmen. Keith hört nicht auf zu erzählen. Er fährt bei fast jedem Baum an den Straßenrand, um auf Details hinzuweisen. Ich habe mein Mikrofon aus, als Keith sagt, was wäre, wenn die früheren britischen Siedlungsversuche nicht gescheitert wären? Wenn Escape Cliff oder Port Essington statt Darwin zur kolonialen Hauptstadt des Nordens geworden wären? Dann hätten die Larrakia ihr Land nicht verloren und Darwin würde heute wie die Cobourg Peninsula aussehen, so schön und makellos, pristine. Einen Tag später. Keith Risks Frau Vicky ruft an. Können wir uns kurz treffen? Sie hat etwas für mich, von Keith. An einer Straßenkreuzung überreicht sie mir das Geschenk. Zwei wunderschöne Clapsticks, eingewickelt in ein altmodisches, gehäkeltes Tuch, das von einer britischen Oma stammen könnte. Clapsticks. Ich hätte mir nie selbst welche gekauft, das hätte ich als zu kitschig empfunden. Also übergebe ich dieses Geschenk an Matthias Engler. Als Schlagzeuger ist er Experte für Rhythmusinstrumente aus der ganzen Welt. Gibt es eine Dekolonialisierung von Instrumenten? Wäre sie notwendig? Kulturelle Entwicklungen und Austausch bedeuten immer auch Aneignung von etwas Fremden. The specimens are indeed but the peg on which to hang the story. Australian Museum, Sydney. 1827 gegründet. Das älteste naturhistorische Museum der Welt. Queensland Museum in Brisbane. Hier treffe ich am Tag meiner Rückreise nach Europa Robert Raven. Er ist Arachnologe, Spinnenforscher, Spezialist für Tarantulas.
It's got a set of special spines.
Ich spreche mit ihm in den hinteren Räumen des Museums, Räume zwischen Büro und Labor. Im Hintergrund zirpen die Insekten, die als Nahrung für andere Tiere gehalten werden.
This is looking at the underside of the spider, yeah? And these are the fangs, and these are the maxillae, part of the mouth parts that do the grinding, and they make a sound like very, very quiet. Whereas the ones that make these sounds, so there's the random one, have a distinct order, yeah, and they have a boombox in the system, and they rub these two things together.
So Australien und besonders das Top End und Arnhem Land hat eine riesige Spinnenpopulation, die größte der Welt.
Push bike wheel, tick, 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 and as it goes faster, it tick, 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 and then at one stage it sounds like a waterfall, but then it gets into that full-blown rattle.
Warum gibt es überhaupt dieses taxonomische Begehren, alle Arten zu entdecken und zu klassifizieren? Bei Ludwig Leichhardt und heute noch. Robert Raven beobachtet täglich, wie Spinnen- und Insektenfauna verschwinden. Wir sind Teil eines Systems, das wir verstehen müssen.
Who does the pollinating? Where do the bees go? All these many, many questions. We are part of a system. We don't know what we're doing when we take out the bottom peg in a block. What happens is you get a shift in species, so that the species that were important are now rare.
Robert Raven ist einer der wenigen Wissenschaftler, die kontinuierlich Zugang zu Arnhem Land haben und dauerhaft mit Menschen dort zusammenarbeiten. Können westliche Wissenschaft und indigenes Wissen wirklich voneinander lernen?
We are like a flash in the pan, okay? The scientists are a flash in the pan. They go in. If it happens then, it's great. If it doesn't, it doesn't. You know, that's it. So we rely upon the local
Robert verweist auf die Bedeutung von lokalem Wissen, auf Anwesenheit vor Ort, auf einen Beobachtungssinn, der auf die Lebensumwelt abgestimmt ist.
Of live spiders in their school, just what they're watching and how the spider does things, these kind of things. We assume we know. And this is not a good thing to do in nature, and absolutely a bad thing to do with Aboriginal people.
Die Annahme, Wissen zu besitzen, Wissen, das gar nicht erst oder gar nicht mehr zuhört.
Die letzte Nacht in Kakadu. Wie all die Nächte zuvor schlafe ich auf dem Boden unter dem Netz. Die Mücken schwärmen. Ich höre Zeitlosigkeit und Dringlichkeit zugleich.
Sie hörten als Ursendung Field Lock Coburg von Kirsten Reeser. Stimme Max von Pufendorf und die Autorin. Schlagzeug Matthias Engler. Ton Kirsten Reeser und Alexander Brennecke. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit der Akademie der Künste Berlin 2021.